Lass uns kurz beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Herr, du bist das lebendige Wort. Du bist hineingekommen in diese Welt und hast ja nicht nur durch die Worte, die du gesprochen hast, sondern durch alles, was du getan hast, durch dein ganzes Wesen, hast du zu uns gesprochen. Du hast uns den Vater gezeigt. Du hast uns Gott in einer Weise offenbart, wie das nie in der Geschichte geschehen ist und auch bis heute hin nicht geschehen ist. Und wir danken dir für dein Wort, das du durch deinen Geist inspiriert hast, dass es aufgeschrieben wurde und dass wir es heute immer noch lesen können. Danke, dass dein Geist hier ist, der uns hineinführt in diese Wahrheit, die du uns durch dein Wort offenbaren willst. Herr, und bitte mach du unsere Herzen bereit, dein Wort zu empfangen, aufzunehmen, als das Wort unseres Königs, als das Wort unseres Herrn, als das Wort unseres Vaters, als das Wort des ewigen Gottes, des Gottes, der die ganze Geschichte übersieht, der alles geschaffen hat und der auch alles vollenden wird. Jesus, hilf du uns, dieses Wort aufzunehmen in der richtigen Herzenshaltung. Denn deine Worte sind Leben. Und so bitten wir dich, dass du durch dein Wort uns reinigst jetzt, dass du uns unseren Glauben baust, dass du uns ausrichtest und formst, dass du ja auch zur Umkehr und Buße führst, zur Erneuerung unseres Denkens, zur Erneuerung unseres Glaubens, zur Erneuerung auch unserer Liebe zu dir und zu unseren Mitmenschen, Herr. Wir danken dir, dass du all das tust durch dein Wort und noch viel mehr. Und bitten dich, dass du jetzt dein Wort segnest. Amen. Lukas 21, wir sind mittendrin in der sogenannten Endzeitrede Jesu. Und im Lukas-Evangelium ist die Konzentration dessen, was in dieser Rede Jesus alles gelehrt, seine Jünger gelehrt und alles zu ihnen gesagt hat, ist die Konzentration stärker auf die nähere Zukunft, auf das, was Jesus über die nähere Zukunft sagt. Aber er spricht nicht nur über die nahe Zukunft, über das Gericht, was über Jerusalem kommen wird, was dann auch gekommen ist. Sondern er spricht auch über das Ende der Zeiten. Wir haben letztes Mal uns intensiver befasst mit diesem Teil, von dem er am Anfang spricht, von dem Anfang der Wehen. Wir machen jetzt aber weiter in Vers 12 von Kapitel 21, wo er von der Betrachtung des Endes der Zeitalter wieder zurückschwenkt auf die nahe Zukunft. Und er sagt, vor diesem allem, also bevor das alles passiert, vor dem Anfang der Wehen. Und das heißt nicht, dass es später nicht so sein wird von dem, was Jesus hier sagt. Das sind Dinge, die auch uns heute betreffen, die auch sogar in viel höherem und größerem Maße auch die Zeit des Gerichtes, die Betrübniszeit, von der Jesus auch im weiteren Verlauf der Endzeitrede spricht, die wir vor allen Dingen in der Offenbarung, wo wir vor allen Dingen in der Offenbarung auch drüber lesen, die Zeit des Gerichtes, die Zeit der Herrschaft des Antichristen, diese Dinge werden dort noch in viel größerem Maße sich erfüllen. Jesus spricht von der Verfolgung. Von der Verfolgung der Gläubigen, von der Verfolgung der Kinder Gottes in dieser finsteren Welt, in dieser sündigen Welt. Aber er sagt, vor diesem allen, das heißt, diese Dinge passieren schon, die sind schon passiert direkt, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist. Die Jünger haben das schon erlebt und wir lesen davon schon in der Apostelgeschichte. Und sie haben sich durch die ganze Geschichte gezogen und wir sehen diese Dinge auch noch heute. Und deswegen sind die Dinge, die Jesus hier sagt, auch für uns heute genauso wichtig wie die für die Jünger damals. Er sagt, vor diesem allem aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Er spricht davon, dass Menschen, die Jesus folgen, Jünger Jesu, zu denen spricht Jesus das hier, dass sie gefangen genommen werden, dass sie verfolgt werden. Also Leute sind hinter ihnen her. Sie werden gemobbt, sie werden ausgegrenzt, sie werden unterdrückt, sie werden mit weniger Rechten behandelt, ihnen werden die Rechte genommen, sie werden ja sogar ins Gefängnis gesteckt. Und Jesus sagt, es wird sogar so sein, dass sie vor Könige und Statthalter geführt werden. Also vor Mächtige dieser Welt. Und er sagt, alles um meines Namens willen. Petrus hat mal gesagt, wenn du leidest, weil du gesündigt hast, das ist keine große Sache. Das ist ganz normal. Es gibt viele Menschen, die ins Gefängnis kommen, weil sie die Gesetze übertreten haben. Aber Jesus spricht hier davon, von den Jüngern, die Jesus nachfolgen, die ihren König ehren, dadurch, dass sie für ihn leben, dass sie Gutes tun, wo ihnen Böses getan wird, die segnen, wo sie geflucht werden, die nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, sondern das Böse, was sie erfahren, mit Gutem vergelten. Von solchen Menschen spricht Jesus. Menschen, die in der Herrschaft Christi leben, die geführt durch den Heiligen Geist, umgestaltet durch den Heiligen Geist, lieben in einer finsteren, sündhaften Welt. Die lieben, ohne dass sie etwas zurückerwarten. Um meines Namens willen erfahren sie Leiden, sagt Jesus. Er sagt hier aber weiter, es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Und das bedeutet, es wird ein Zeugnis sein. Ihr werdet ein Zeugnis sein. Dadurch, dass ihr so lebt und dass ihr so behandelt werdet von der Welt. Das Zeugnis wird nicht sein, dass ihr die strahlenden Helden in dieser Welt seid. Nein, das Zeugnis wird sein, dass ihr so sein werdet wie ich in dieser Welt. Nicht geachtet, nicht respektiert, verleumdet, angespuckt, verachtet, geschlagen. Ja, und er spricht auch vom Tod. Er sagt in Vers 16, ihr werdet aber sogar von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden überliefert werden. Und sie werden einige von euch töten. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Das sind Dinge, die Jesus hier den Jüngern voraussagt. Und die auch für uns gelten. Wenn wir wirklich konsequent darin sind, Jesus zu folgen, wenn wir wirklich darin konsequent sind, seinen Namen zu ehren und zu bekennen vor den Menschen, wenn wir wirklich konsequent darin sind, ihn als unseren König anzunehmen und ihm zu folgen in dieser Welt, dann werden wir diese Dinge erleben. Um seines Namens willen wird es geschehen. Wenn wir aber Jesus nicht folgen, wenn wir uns zwar Christen nennen, aber letztendlich seinen Namen verstecken, wenn wir uns anpassen an diese Welt, dann wird diese Welt nichts auszusetzen haben an uns. Wir werden nicht stören. Und dann wird diese Welt sich auch nicht an uns stören. Denn wir stören nicht dadurch, dass wir böse sind. Wir stören nicht dadurch, dass wir irgendwie blöde Sachen sagen und blöde irgendwelche Menschen diskriminieren und ausgrenzen. Nein, wir stören dadurch, dass wir Liebe üben, dass wir Gutes tun, dass wir segnen, dass wir nicht mitmachen in all dem unheilvollen Treiben dieser Welt. Wenn wir das tun, dann wird es dazu kommen, dass wir leiden, dass wir verfolgt werden, dass wir gehasst werden. Wunder dich nicht. Ich möchte euch ein bisschen was vorlesen von aktuellen, oder ich erzähle es einfach, ich habe es gelesen. Ich habe so gestern ein paar aktuelle Nachrichten von Open Doors mal abgerufen. Die posten da regelmäßig irgendwelche Gebetsanliegen von Dingen, die sie durch ihre Mitarbeiter mitbekommen. Ich möchte nur drei ganz kurze Sachen erzählen. Weil wir manchmal denken, ich habe es letztes Mal schon gesagt, weil es uns so gut geht und wir so viel Freiheit haben und so viel Frieden und so wenig eingeschränkt sind in unserer Freiheit als Christen, denken wir immer, ja, das. Also mit der Verfolgung, naja, ist ja nicht so doll, ne? Also Jesus, was erzählst du denn hier für Sachen? Das hat doch gar keine Relevanz für mein Leben. Ich werde doch nicht von allen gehasst. Ich bin auch noch nicht ins Gefängnis gekommen, weil ich irgendwie an Jesus glaube. Ne? Habe ich auch noch von keinem miterlebt hier irgendwie. Aber wenn wir die Augen aufmachen, die Ohren aufmachen, dann hören wir davon, dann wissen wir, es ist heute schlimmer als je zuvor, diese Verfolgung, die geschieht auf unserem Erdball. Und wir kriegen das mit, wenn du die Augen und Ohren aufmachst, wenn du hier Geschwister in unserer Mitte befragst, dann erleben das manche Geschwister von uns. Sie erleben das hier in Deutschland, das Mobbing, die Ausgrenzung, die Verletzung, in der eigenen Familie. Aber auch diejenigen noch in schwerwiegender Weise, die hierher geflohen sind, aus bestimmten Situationen heraus. Also ich erzähle es euch jetzt einfach mal, drei kurze Geschichten. Die erste Geschichte, jetzt muss ich sehen, ob ich das zusammenkriege, ich hoffe, dass ich das zusammenkriege. Die erste Geschichte, eine Frau beziehungsweise ein Ehepaar in Bangladesch, ein muslimisches Land in der Nachbarschaft von Indien. Bangladesch, ein sehr armes Land, viele unserer Klamotten kommen daher. Und diese Familie in einem Dorf, sie haben sich vor 10 Jahren zu Christus hingewandt. Sie haben sich bekehrt, sie sind Christen geworden. Und sie leben ihren Glauben so, dass andere angezogen wurden und auch Christen geworden sind. Sie haben eine kleine Gemeinde dort in diesem Dorf gegründet. Aber von Anfang an, als sie sich bekehrt haben, gab es einen Nachbarn, der sie immer bedroht hat und gesagt hat, ihr müsst zurück zum Islam kommen, sonst wir werden euch töten, wir werden euch verfolgen. Sie haben ständig unter diesem Druck gelebt. Und jetzt ist es eskaliert, diese Familie, sie wurde aus diesem Dorf vertrieben. Ihr Haus wurde völlig zerstört. die Gemeinde wurde völlig zerstört. Es wurde das Haus wurde so platt gemacht, dass dort ein Feld gleich angelegt wurde, sodass nichts mehr an die Christen in diesem Dorf erinnern soll. Und sie sind jetzt, ja, sie wissen nicht, was sie tun sollen, wo sie hin sollen. Eine andere Geschichte im Iran. Wir haben ein paar Geschwister hier aus dem Iran, die hierher gekommen sind aus verschiedensten Gründen, die Jesus angenommen haben. Und dort war die Nachricht einfach, ja, zwei Brüder, die jetzt gerade vor ein paar Tagen, wird von zwei Brüdern berichtet, die ja, vom iranischen Geheimdienst abgeholt wurden. Es wurde Hand an sie gelegt und sie wurden ins Gefängnis gebracht. Ein junger Bruder, der ins Gefängnis gesteckt wurde. Und ein Bruder, der schon 40 Jahre Christ ist. Und den sie gefangen genommen haben, von dem man nicht wusste, wo er, man hatte keine Nachricht von ihm, man wusste nicht, und niemand wollte gewusst haben, wo er jetzt steckt. Und er hat sich jetzt gemeldet aus dem Gefängnis, aber er durfte auch nicht sagen, wo er ist. Seine Familie weiß nicht, wo er ist. Eine dritte Geschichte aus Afrika, im Kamerun, im Norden, an der Grenze zu Nigeria. Die muslimischen Milizen von Boko Haram treiben ihr Unwesen und sie sind in ein Dorf in Kamerun gekommen, wo eine evangelische Gemeinde oder wo zwei evangelischen Gemeinden sind. Die haben dort auch ein Krankenhaus aufgebaut und diese Milizen sind dort hingekommen und haben alles kaputt gemacht. Das ganze Krankenhaus kaputt gemacht, zerstört. Haben auch dort die Wasserstelle zugeschüttet. Um Jesu Namen willen werden unsere Geschwister verfolgt auf der ganzen Erde. Das sind nur drei Beispiele aus den letzten Tagen, Geschwister. Und wir wissen, wie gesagt, auch um unseren Bruder Shahid, dessen Familie untergetaucht ist, weil sie mit dem Tod bedroht worden sind, weil er Christ geworden ist. Und wo wir jetzt am 21. März die entscheidende Verhandlung haben, ob er Asyl bekommt oder nicht. Sein Asyl wurde erst abgelehnt, weil die Verfolgung in Pakistan als nicht so schwerwiegend angesehen wird, dass dafür Asyl gegeben werden kann. Lasst uns dafür beten, Geschwister. Lasst uns das jetzt mal kurz tun.
Ja, hilf du, dass diese Dinge uns bewegen, dass wir uns bewegen lassen, Herr, dass wir uns öffnen dafür, zu hören von dem Schicksal unserer Geschwister, dass es uns nicht kalt lässt, sondern dass wir, ja, füll du uns mit deiner Liebe, dass wir immer wieder erkennen, wo wir unsere Geschwister unterstützen können, die es wesentlich schwerer haben als wir. Ja, dass wir sie im Gebet unterstützen und wie auch immer, Jesus. Schenk du uns da Leitung durch deinen Geist, Jesus. Und hilf du uns auch zu erkennen, was es uns zu sagen hat, Jesus. Dass auch wir in den Herausforderungen, in denen wir stehen, standhaft sind, Jesus. Amen.
Jesus hat diese Dinge gesagt. Und manchmal denken wir, boah, warum sagt Jesus uns das? Warum sagt Jesus solche schlimmen Sachen? Ich will das gar nicht hören. Das macht mir Angst. Jesus sagt diese Dinge nicht, um uns Angst zu machen. Er sagt immer wieder, fürchtet euch nicht. Er sagt uns diese Dinge aber, weil Jesus ist kein Der baut keine Luftschlösser, der macht uns nichts vor. Er ist Realist. Er sagt, wie es ist. Er will nicht, dass du irgendwie im Ungewissen bist, sondern dass du weißt, was Sache ist. Und er hat großartige Verheißungen. Und dem wenden wir uns jetzt nochmal zu. Was er für Verheißungen in Bezug auf Verfolgung und diesen ganzen Herausforderungen hat, von denen wir lesen. Erstens sagt er in Vers 13, es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Geschwister, das Leiden formt uns. Diese Verfolgung, die führt uns dazu, näher zum Herrn zu gehen, uns näher bei ihm zu bergen. Und durch das Leiden, wie gesagt, werden wir Jesus ähnlich. Wenn wir um seines Namens willen leiden, werden wir ihm ähnlicher. Und das ist ein Zeugnis für die Welt. Aber aus uns allein heraus können wir das nicht. Wie gesagt, aus uns heraus sagen wir, ich habe Angst, ich kneife. Deswegen hat Jesus noch eine Verheißung gegeben. Er sagt in Vers 14, setzt es nun fest in euren Herzen, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen können. Eine großartige Verheißung. Es ist letztendlich die Verheißung, die Jesus den Jüngern nach seiner Auferstehung gegeben hat. Er hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Paulus hat es so erlebt. Er hat gesagt, als ich mich verantworten musste vor Gericht, schreibt er im 2. Timotheusbrief, einem seiner letzten Briefe, da war keiner mehr da. Alle haben gekniffen, alle sind sie abgehauen. Ich war alleine da. Aber ich war nicht alleine, denn der Herr stand mir bei. Das ist die großartige Verheißung, die wir haben. In dieser Verfolgung steht der allmächtige Gott an unserer Seite. Wie Paulus sagt, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Wovor sollten wir uns fürchten? Wenn Gott für mich ist und an meiner Seite steht. Und Gott lässt sich nicht aufhalten von Gefängnismauern. Er lässt sich nicht abhalten von Wächtern. Er durchdringt alles. Selbst wenn ich alles verliere und nur noch die nackte Haut die nackte Haut retten kann, dann habe ich immer noch Gott, den allmächtigen Gott, an meiner Seite. Und noch mehr, durch seinen Heiligen Geist, an anderer Stelle sagt er, der Heilige Geist wird euch eingeben, was ihr sagen sollt. Dem wenden wir uns gleich zu. Zuerst sehen wir aber, dass es eine Voraussetzung dafür gibt, dass Jesus so wirken kann in der Zeit der Verfolgung. Er sagt, setzt es nun fest in euren Herzen. Also, das ist etwas, was du und ich jetzt tun müssen. Wir sollen etwas festsetzen in unserem Herzen. Etwas festmachen. Eine Entscheidung treffen. Jetzt. Triff jetzt diese Entscheidung. Welche Entscheidung soll ich treffen? Nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. Entscheide dich jetzt, keine Vorkehrungen zu treffen. Was werde ich sagen? Leg dir keine Rede zurecht. Schreib dir nicht auf, wie du dich verantworten würdest, wenn du mal in eine solche Situation kommst. Entscheide dich dafür, dich nicht auf den Ernstfall vorzubereiten. Krass, oder? Ich weiß, wir haben manchmal diese Gespräche auch, ne? Oh, wenn es darum gehen würde, dass ich mein Leben lassen sollte, ne? Ich könnte das nicht. Natürlich kannst du das jetzt nicht, weil du jetzt gar nicht in der Situation bist. Aber glaubst du, Jesus, dass er dich fähig macht, dass er dir die richtigen Worte gibt in dem Fall der Fälle? Er sagt es dir jetzt, hier heute. Du kannst mir vertrauen. Ich werde für dich sorgen. Ich werde dir die richtigen Worte geben. Ich bin an deiner Seite. Setz es jetzt fest. Okay, Herr. Ich will mir keine Sorgen machen. Ich werde mich nicht darauf vorbereiten, sondern ich werde vertrauen, dass du mir die richtigen Worte gibst. Letztendlich geht es hier um den Glauben. Es geht darum, im Vertrauen auf Jesus zu leben. Auch angesichts der Verfolgung, die Christen in dieser Welt erleben. In welchem Ausmaß auch immer, ob es eine starke oder eine schwache Verfolgung ist, ob es eine Verfolgung mit Worten ist oder mit Taten. Vertraue mir, dass du die richtigen Worte hast. Und das ist doch auch ein Segen für alle von uns, die es vielleicht schwer haben, zu reden vor Statthaltern und Königen. Was soll ich denn da sagen, Stammel, Stammel, Stammel? Mir fällt es ja schon schwer, irgendwie, was weiß ich, vor einer Gruppe von 5 bis 10 Leuten irgendwie was zu sagen. Wie soll ich dann vor der ganzen Gemeinde was sagen, sagte meine Schwester letzten Mittwoch. Kann ich nicht. Wie soll ich dann vor einem König, vor Statthaltern, vor Mächtigen dieser Welt, vor einem Gericht, wie soll ich da irgendein klares Wort rauskriegen? Geht nicht. Aber Jesus sagt nicht, du musst es können. Bereite dich ordentlich darauf vor, studiere ordentlich. Na? Und dann kannst du bestehen und wirst ein Zeuge sein. Nein, wie werden wir Zeuge? Durch Jesus. Wodurch bekommen wir Kraft zum Zeugnis? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Was hat die Jünger befähigt, vor Mächtigen Zeugnis abzulegen, obwohl sie genau wussten, dass die sie sofort einen Kopf kürzer machen können? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist Jesu Zusage an uns. Er hat Kraft. Du hast sie nicht, aber er hat Kraft. Lass dich erfüllen von dieser Kraft. Dann wirst du Zeuge sein. Du wirst nicht nur ein Zeugnis ablegen, du wirst nicht nur etwas sagen, sondern du wirst ein Zeuge sein. Also das ist das, was Jesus hier verheißt. Er spricht ganz klar von der Realität, in der wir leben. Aber er sagt uns zu, ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann möchte ich kurz noch eine Geschichte erzählen. Haben wir jetzt gerade, wir lesen, die Frontiers haben so ein Andachtsbuch auch rausgebracht, wo einfach die Mitarbeiter so ein bisschen aus ihrem Alltag erzählen. Und ein Mitarbeiter in einem dieser muslimischen Länder schreibt, ja, sie haben in so einem Flüchtlingscamp, sind sie reingegangen und haben eine Familie besucht und haben gefragt, was die so brauchen an Alltäglichkeiten. Und die haben gesagt, was sie so brauchen. Und einen Tag später sind sie hingekommen und haben das alles gebracht. Und die waren völlig erstaunt von den Socken und haben gesagt, das kann ja gar nicht wahr sein. Wieso seid ihr denn jetzt schon wieder hier? Warum kümmert ihr euch und so sehr um uns? Und dann sagt er, ja, das ist wie diese Frau von dem Lehrer, die ich im Fernsehen gesehen habe. Und derjenige, der das schrieb, konnte das erst nicht einordnen, aber der Mitarbeiter wusste gleich, worum es geht. Es war vor kurzem ein Anschlag geschehen, wo ein christlicher Lehrer umgekommen war, getötet worden war, und seine Frau hatte öffentlich im Fernsehen, im Interview, den Tätern Vergebung zugesprochen. Ein öffentliches Zeugnis, Geschwister, von der Liebe Christi, von der Vergebung und Gnade Christi. Und dieser Mann hat das sofort irgendwie in Verbindung gehabt. Er hat gemerkt, das ist diese Liebe der Christen und ja, letztendlich die Liebe Christi, die dahinter steht. Es wird euch zu einem Zeugnis ausschlagen. Und dann steht hier noch eine wunderbare Verheißung in Vers 18. Obwohl Jesus sagt, ja, sie werden einige von euch töten, steht hier, und nicht ein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Jesus sagt uns Schutz und Bewahrung zu. Und wir lesen das ja auch in der Apostelgeschichte. Da ist der eine Jünger, der wurde gefangen genommen von dem König Herodes, Agrippa. Und er wurde den Kopf kürzer gemacht. Jakobus. Und es wurde noch einer gefangen genommen, Simon Petrus. Und er sollte auch einen Kopf kürzer gemacht werden. Aber Gott hat seine Engel geschickt und ihn aus dem Gefängnis heraus befreit. Denn Gott hatte noch was vor mit ihm. Er sollte noch weiter umherziehen und das Evangelium verkünden. Die Zeit von Jakobus war vorbei. Es war sein Zeugnis, sein Leben für Jesus zu geben. Für Petrus war die Zeit noch nicht da, denn Gott hatte noch eine Aufgabe für ihn. Seht ihr, Gott hat alles unter Kontrolle. Er hält dein Leben in seiner Hand. Und wenn du ihm folgst, dann wird kein Haar von deinem Haupt fallen. Er wird auf dich aufpassen und dich bewahren, so lange, wie er das vorhat. Und wenn deine Zeit vorbei ist, was ist dann? Ja, dann können sie dir dein Leben nehmen. Aber was sie dir nicht nehmen können, ist deine ewige Seligkeit. Die ewige Gemeinschaft mit deinem Herrn. Ja, vielmehr wird es so sein, diejenigen, die dich töten werden, sie werden, wie Paulus sagt, aus diesem Leben abzuscheiden und beim Herrn zu sein, ist viel besser für mich. Am Ende werden sie mir noch einen Gefallen tun. Das hört sich komisch an, ich weiß. Aber lasst uns doch die geistliche Realität des Wortes Gottes ernst nehmen. Lass uns doch nicht Angst vorm Tod haben. Der Tod ist was Herrliches für die Kinder Gottes, weil wir in die ewige Herrlichkeit vordringen. Da brauchen wir keine Angst vor haben. Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Und solange Gott mir mein Leben gibt, solange bewahrt und behütet er mich. Er passt auf mich auf. Ich bin wie sein Augapfel. Und dann sagt er hier gibt er uns noch eine Aufforderung, den Jüngern noch eine Aufforderung. Gewinnt eure Seelen durch Ausharren. Ausharren ist das, was wir brauchen. Geduld. Eine Frucht des Heiligen Geistes. Lass uns ausstrecken danach, dass Gott uns geduldig macht. Dass wir fähig sind, Zeiten des Leidens zu erdulden, zu warten auf den Herrn, wie er es tut, was er tun wird, ihm nicht vorzugreifen, auf ihn zu warten darin, wie er uns beistehen wird, indem er uns in dem rechten Moment die richtigen Worte gibt. Ja? Nicht dem Herrn vorzugreifen und mir schon vorher alle Worte zurechtlegen. Nein, ihm machen lassen in dem Moment. Das ist eine große Herausforderung. Und wenn ich all diese Dinge sage, und wie gesagt, es kommt in dir so ein bisschen hoch und denkst so, was wird denn alles noch so in meinem Leben auf mich zukommen? Was kommt in Deutschland alles auf uns zu? Was wird da noch kommen? Ich sag dir, das, was kommen wird, ist, dass Jesus sein Wort bestätigen wird und halten wird. Wenn du mit Jesus gehst, wirst du Verfolgung erleben. Aber du wirst auch den Beistand des Herrn aller Herren erleben. Beides. Jetzt kommt Jesus zurück zu dem Thema der Belagerung von Jerusalem, von der Zerstörung des Tempels. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen und die in seiner Mitte sind, daraus fortgehen und die, die auf dem Land sind, nicht dort hineingehen. Denn dies sind die Tage der Rache, dass alles erfüllt wird, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen, denn große Not wird auf der Erde sein und Zorn gegen dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Jesus prophezeit hier sehr klar über den Fall von Jerusalem. Und das ist geschehen 70 nach Christus. Das kannst du in den Geschichtsbüchern nachlesen. Es gibt einen jüdischen Geschichtsschreiber, der diesen jüdisch-römischen Krieg selbst miterlebt hat in den Jahren 66 bis 70. Zuerst auf jüdischer Seite, dann auf römischer Seite. Er war dann übergelaufen. Josephus ist sein Name. Er hat ein ganzes dickes Buch geschrieben, der jüdisch-römische Krieg. Und wir wissen auch aus anderen Quellen über den Krieg und über die Belagerung Jerusalems. Letzten Endes ist es so geschehen, dass die Juden sich aufbegehrt haben gegen die römische Oberherrschaft und sie haben sogar zuerst große Erfolge erzielt. Und das hat sie angestachelt, weiterzugehen, zu glauben, ja, Gott ist auf unserer Seite, wir werden den Sieg erringen gegen die Römer. Und dann kamen die Römer aber mit ihrer geballten Kriegsmacht. Aber selbst das hat lange gedauert, bis sie den Sieg erringen konnten. Und sie kamen mit 3 Legionen, 2 aus dem Norden, 1 aus dem Süden. Und sie haben ein Dorf der Israeliten nach dem anderen platt gemacht. Und so sind die Widerstandskämpfer, wie wir sie dann heute nennen, nach Jerusalem mehr und mehr geflohen. Und Josephus sagt, dass einige Hunderttausend, wenn nicht sogar 1 Million von Leuten zu der Zeit in Jerusalem sich gesammelt haben, obwohl das wahrscheinlich ursprünglich oder zu der Zeit gar nicht so eine große Stadt war. Und sie haben dann letztendlich Jerusalem eingekreist, bis es dann so weit war, dass sie Jerusalem 70 nach Christus 4 Wochen lang intensiv belagert haben und dann bei der Eroberung der Altstadt von Jerusalem den Tempel niedergebrannt haben. Alle, die dort waren, wurden umgebracht, wenn sie nicht vorher den Hungertod gestorben waren oder sich selbst umgebracht haben. Und es sollen ungefähr 1,1 Millionen Juden bei diesem ganzen Krieg ums Leben gekommen sein, so sagt es Josephus. Und knapp 100.000 Juden in die Sklaverei gekommen sein. Man kann das auch sehen an diesem wunderbaren Triumphbogen in Rom. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Titusbogen schon mal gesehen habt, neben dem Kolosseum. Wer schon mal in Rom war oder wer Bilder davon gesehen hat. Da kannst du das sehen. Du siehst die erbeuteten Gegenstände. Du siehst die riesengroße Menora, den Leuchter, der im Tempel gestanden hat. Den siehst du da auf diesem Bogen. 71 nach Christus wurde dieser Triumph durchgeführt. Durch die Straßen Roms haben sie die Sklaven geführt und wie gesagt, die Gegenstände, die sie erbeutet haben, haben einen großen Triumphzug durch Rom durchgeführt. Titus, der Eroberer. Und die Juden haben sich überall verteilt. In dem ganzen Römischen Reich. Darüber hinaus sind auch viele nach Persien ausgewandert, weil die Bedingungen für die Juden dort etwas besser waren als bei den Römern. All das, was Jesus hier vorausgesagt hat, 30 Jahre bevor es passiert ist, es ist so eingetreten. Und er hat die Jünger, die Christen, die ja zu dieser Zeit auch in Jerusalem gelebt haben, es hat ja eine Gemeinde gegeben zu der Zeit in Jerusalem, hat sie gewarnt davor. Er hat gesagt, wenn Jerusalem belagert wird, dann umzingelt sie, dann erkennt, dass die Verwüstung nahe ist. Bleibt nicht drin, geht hinaus aus der Stadt. Und das haben die Christen auch gemacht in der Zeit, haben sich an das Wort Jesu gehalten. Und so ist aber die Belagerung und Eroberung Jerusalems ist ein Bild für das Endgericht auch. Denn Gott wird diese Welt richten und er spricht hier ja von beidem, von dem nahen Gericht an Jerusalem, aber auch von dem Endgericht, was kommt. Und so sagt er, wenn diese Dinge geschehen, wenn das Gericht nahe ist, was über diese Welt kommt, dann sollen die Kinder Gottes doch hinausgehen. Sie werden hinausgezogen werden, entrückt werden. Und jetzt spricht er in Vers 25 dann wieder über das Ende der Zeiten. Es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem, umwogenem Meer. Er hat ja vorher gesagt, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Es ist unglaublich. Seit 70 nach Christus ist Jerusalem in den Händen der Nationen gewesen. Zuerst der Römer, später der Araber, der Osmanen, der Engländer. Und erst 1948 hat Israel einen Teil Jerusalems erobert. Eigentlich sollte Jerusalem nach dem UN-Plan unter internationaler Verwaltung bleiben. Sollte keiner Partei gegeben werden, sondern sollte unter UN-Verwaltung bleiben. Hat sich aber nicht so ergeben aufgrund des Krieges, der da entstanden ist. Die Araber sind ja gekommen und wollten Israel platt machen. Und sie haben dagegen gehalten und sie haben einen Teil von Jerusalem erobert, ein Teil wurde von Jordanien erobert. Später, 1967, hat Israel im Sechstagekrieg dann ganz Jerusalem erobert. Ist damit die Zeit der Nationen vorbei? Wird Jerusalem nicht mehr zertreten von den Nationen? Es gibt da unterschiedliche Auslegungen. Manche sagen, ja, mit dieser Eroberung 67 ist die Zeit eigentlich vorbei. Manche sagen, sie ist noch nicht wirklich vorbei. Der Tempelberg steht immer noch unter muslimischer Verwaltung. Ich will mich da jetzt nicht festlegen. Aber wir sehen, dass die Zeiten der Nationen sich erfüllt, dass sie kurz davor steht, sich zu erfüllen oder sich bereits sogar schon erfüllt hat. Das heißt, das Zeit des Endes ist nahe. Und dann sagt er eben, es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sterne und auf der Erde, Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Dieses Wort erfüllt sich sicherlich in der Zeit der Bedrängnis des Zornes Gottes, wie die Offenbarung es schildert, die 7 Jahre. Aber wir spüren schon jetzt etwas davon. Diese Ratlosigkeit, dieses Verschmachten der Menschen in Furcht und Erwartung, ist etwas, was wir ein Stück weit in unserer Zeit spüren. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Davon spricht dann Offenbarung 19. Wenn Jesus die Herrschaft über diese Erde offensichtlich antritt. Jetzt sagt er uns aber, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Geschwister, diese Dinge, die so schrecklich erscheinen, von denen wir lesen, es sind nicht Dinge für uns, vor denen wir Angst haben, weil wir wissen, dass es unser Vater ist, der diese Dinge unter seiner Kontrolle hat. Wir können unser Haupt erheben. Wir wissen, für uns bedeutet das Nahen dieser Dinge Erlösung. Es bedeutet für uns, dass diese Verfolgung, der Druck ein Ende nimmt. Und er sprach ein Gleichnis zu ihnen. Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie schon ausschlagen, so erkennt ihr von selbst, da ihr es seht, dass der Sommer schon nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Ganz selbstverständlich, wir freuen uns alle schon drauf, ne? Wenn das dann wieder wärmer wird in 2 Monaten oder so. Jetzt stecken wir noch mitten im Winter. Man glaubt es ja gar nicht, ne? Tatsächlich, es wird irgendwann wieder wärmer werden. Und was wird dann passieren? Dann werden grüne Knospen an den Bäumchen kommen und wir werden uns freuen und sagen, hurra, der Sommer kommt. Wer hat da Nein gesagt? Und Jesus sagt, so ist es mit diesen Zeichen, von denen ich gesprochen habe. Das sollen nicht Dinge sein, die euch Angst machen, sondern sie sollen euch Freude machen, weil die Dinge sich erfüllen, die Gott vorausgesagt hat. Diese Dinge, die so unglaublich sind, dass Gott Gerechtigkeit schafft auf dieser Erde. Dass er diese zerstörte, kaputte Erde heilt. Die gesamte Schöpfung. Darauf warten wir, darauf hoffen wir. Und wenn diese Zeichen kommen, dann wissen wir, ja, es kommt näher. Wahrlich, ich sage euch, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis alles geschehen ist. Das Wort Geschlecht, das kann sehr unterschiedlich kann unterschiedliche Bedeutung haben. Manche übersetzen das mit Generation. Deswegen wird dieser Vers manchmal herangezogen und es wird von Kritikerseite her gesagt, naja, Jesus und seine Prophezeiung, das ist auch nicht alles so das Wahre. Also er hat hier vorausgesagt, in seiner Generation wird das geschehen, das ist aber alles nicht geschehen, also das stimmt alles nicht. Aber Jesus benutzt dieses Wort hier nicht in dem Sinne von Generation, von der Generation, die jetzt lebt, sondern er spricht von einem Geschlecht, von einer Nachkommenschaft. Und die Nachkommenschaft Israels, ja, sie besteht immer noch, obwohl so viele sie auslöschen wollten. Unglaublicherweise, über 2000 Jahre waren die Leute hinter den Juden her und sie haben es nicht geschafft, sie auszulöschen. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Wie wichtig ist es, dass wir sein Wort Raum in unserem Leben geben, statt all diesen nutzlosen Worten, die uns die Tagesschau tagtäglich um die Ohren pfeffert, wo du schon heute vergessen hast, was sie gestern dir gesagt haben. Lass uns doch immer wieder dem Wort zuwenden, was nicht vergeht, dem Wort unseres Herrn. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht, wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Und hier sehen wir, Jesus sagt, dieser Tag, dieser Tag des Zornes Gottes, er kommt über die ganze Menschheit, über alle, die auf dem Erdboden wohnen. Und er sagt, ich möchte aber nicht, dass ihr das erlebt. Ich möchte, dass ihr davor entfliehen könnt. Dass ihr entrückt werdet. Und er sagt, deswegen wacht und betet. Lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht einlullen. Und darum geht es hier. Er sagt, durch Völlerei, Trunkenheit und Lebenssorgen. Eigentlich steht, das Wort Völlerei ist hier eigentlich falsch übersetzt. Das Wort, was da steht, bedeutet eigentlich Kater. Die Auswirkungen eines Drogen- oder Alkoholkonsums, eines Rausches, wo dir der Kopf wehtut. Ja, und du nicht mehr fähig bist, irgendwas zu machen. Ich weiß nicht, wer von euch in seinem Leben die Sünde begangen hat und sich so vollgeballert hat mit Alkohol, dass er hinterher einen Kater hatte. Na, am nächsten Morgen, alles tut weh, lass mich in Ruhe. Ich will nur meine Ruhe haben. Lass die Rollos runter. Na, das ist alles zu hell, alles zu laut. Lass mich in Ruhe. Na. Ja, was bedeutet das? Du bist völlig ausgenockt. Du bist nicht mehr in der Lage, andere zu lieben. Alle müssen auf dich Rücksicht nehmen. Du kannst nicht für andere da sein. Du bist ausgenockt. Du bist auch nicht fähig, dich auf Gott zu konzentrieren. Du bist ausgenockt. Es ist die Folge der Trunkenheit, des Rausches. Und was ist der? Woher kommt der Rausch oft? Von den Lebenssorgen. Du willst die Lebenssorgen ertränken. Du willst die Lebenssorgen irgendwie benebeln. Geschwister, wir leben in dieser Zeit und es ist eine Kultur des Sich-Benebelns. Durch Entertainment, durch Fernsehen, Unterhaltung. Mach dich dicht. Denk nicht drüber nach. Schalt einfach ab. Ja? Nimm eine Pille. Ja? Gönn dir ein ordentliches Schlückchen. Ne? Oder nimm irgendwelche andere. Nimm einen Zug hier. Ne? Ja, natürlich keine harten Drogen. Aber ne? Einen durchziehen, dann bist du ganz ruhig, entspannt. Hast alle Lebenssorgen, sind weg. Legalisierung von Haschisch greift mehr und mehr Unsicht. Und das wird auch bei uns kommen, sage ich euch. Und zwar, um die Lebenssorgen loszuwerden, die uns so belasten, so viel psychisch Kranke, weil die Sorgen so groß sind. Und warum? Weil wir verlernt haben, weil wir nicht mehr wissen, wo wir mit unseren Sorgen hin sollen. Aber was sagt Gott? Wirf deine Sorge auf mich, denn ich sorge für dich. Geschwister, diese Sorgen sind uns zu groß. Die Sorgen der großen, weiten Welt sind uns zu groß, die wir tagtäglich durch die Medien hören, von denen wir hören. Wir wollen nur noch abschalten, wir wollen das gar nicht hören. Das ist uns zu groß. Aber die eigenen Sorgen, damit habe ich doch auch schon viel zu viel. Und mit den Sorgen um der Probleme um mich herum, der ist krebskrank, der hat das. Oh nein, ich will das gar nicht hören, das ist alles viel zu viel für mich. Und wie reagiere ich? Ich mache mich dicht. Und am Ende bleibt nur ein Kater. Jesus sagt, hütet euch davor. Was ist die Antwort? Wachet und betet. Gebet ist der Schlüssel, habe ich jetzt gehört hier, unsere Rapper. Ne? Gebet ist der Schlüssel, Gebet ist der Schlüssel. Neues Album von Kevin Neumann und Davey. Gospel Rapper. Ja, kann man auf Spotify hören. Ne, mein Sohn meinte, oh, die Texte, die sind echt sick. Aber das Stück habe ich jetzt schon mehrmals irgendwo gehört und habe gedacht, ja, das ist echt cool, das ist richtig. Gebet ist der Schlüssel, Gebet ist der Schlüssel, Gebet ist der Schlüssel. Ah. Wacht nun und betet zu aller Zeit. Gebet ist es wirklich. Wenn du echt, ich habe Süster gestern so ein paar Sachen, die ich heute irgendwie auf dem Herzen hatte, weil sie heute nicht da, hier sein kann, hatte ich so ein paar Sachen aus der Predigt ihr schon mal so erzählt, ne? Und dann hatte ich ihr diese drei Zeugnisse erzählt, ne? Und dann merkte ich, dass sie so irgendwie so down war, so, ne? Und ich sag, Süster, geht's dir nicht so? Ja, du hast mir jetzt ganz schön heftige Sachen hier erzählt, so, ne? Also, das, was es eigentlich mit uns machen sollte, es sollte uns bewegen, das Schicksal unserer Geschwister, das hat's auch getan, ne? Und dann haben wir gebetet. Und das müssen wir machen, Geschwister. Immer wieder, immer beten, Geschwister. Wenn die Sorgen kommen, wenn die Ängste kommen, nicht verdrängen, nicht den Fernseher anschalten, nicht das Smartphone rausholen, nicht auf eine Party gehen, sondern beten. Und wenn du gebetet hast und deine Sorge auf den Herrn geworfen hast, dann kannst du auch mal ein fröhliches Fest feiern. Dann kannst du auch mal ein Gläschen Wein genießen, wenn du jetzt nicht gerade Alkoholiker bist. Aber dann machst du dich nicht zu, dann versuchst du nicht deine Lebenssorgen durch, irgendwelche anderen Mittel wegzuschieben und zu verdrängen. Und dann kriegst du am Ende auch keinen Kater. Dann kannst du dich mit dem Herrn freuen über die Dinge, die kommen. Erheb dein Haupt. Ja, der Herr kommt. Das ist gut. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Das ist unsere Bestimmung. Das will Jesus machen. Ist nicht wunderbar? Amen.